Nun ist es also soweit für mich. Nach dem Einführungsgottesdienst am letzten Sonntag darf ich euch Gottes Wort ans Herz legen. Ich tue das gern. Aber zuvor nochmals ganz herzlichen Dank für den liebevoll gestalteten Einführungsgottesdienst am letzten Sonntag, auch im Namen unserer Familie. Und ein herzliches Dankeschön auch an die Person, die für uns als Familie und für ein segensreiches gemeinsames Wirken hier auch beten. Wie viele von euch wissen oder inzwischen mitbekommen haben, waren wir ja seit Jahresbeginn auf Wohnungssuche hier in Dillenburg. Das war nicht so ganz einfach und herausgekommen ist dann dabei ein Haus. In diesem Zusammenhang gab es viel für uns zu bedenken. Wir haben Baupläne studiert, wir haben die Bausubstanz genau angesehen und als wir es schließlich gekauft hatten, da ging die Renovierung los. Wände raus, Wände rein, Strom wurde neu verkabelt, Fenster, Isolierung, eine ganze Anzahl von Personen haben geholfen hier aus der Gemeinde, sodass wir vorankamen und das war schön. Und wir konnten, der Fußboden war quasi noch warm verlegt, dann am nächsten Tag einziehen. Es war wohl der wärmste Tag oder das wärmste Wochenende im Jahr. Wir haben gut geschwitzt. Auch hier hatten wir tatkräftige Unterstützung aus der Gemeinde. Und bei dem, was wir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten da gemacht haben, habe ich überlegt, da gibt es eigentlich ganz viele Parallelen zu unserem Leben. Wir bauen unser Leben quasi, wie wir an einem Haus bauen. Da stellen sich Fragen nach dem Fundament, nach den Plänen, Fragen nach dem, wie ist das denn in der Gestaltung meines Lebens? Und dann gibt es auch Fragen, wie sieht das denn mit der Renovierung aus? Jesus selbst greift diesen Vergleich zwischen unserem Leben und zwischen einem Haus und dem Hausbau selbst einmal auf, in einer großen Rede. Und zuvor hat er die Jünger, also die, die ihm nachfolgten, die hat er mal alle zusammengeholt, hat sie um sich herum gesetzt und die Menschenmenge war rundherum auch noch dabei, wird beschrieben, die konnten im Hintergrund stehen und konnten mit zuhören, als er zu seinen Jüngern redete. Und dann gab er seinen Jüngern ganz viele praktische Aussagen zur Lebensgestaltung, quasi zum Bau ihres Lebenshauses. Aussagen, die das Miteinanderleben betreffen, zum Beispiel, ja wie ist das denn mit einem vernünftigen sprachlichen Umgang? Wie redet man miteinander, ohne sich gegenseitig zu beleidigen? Oder was heißt es denn, in der Ehe treu zu leben? Oder wie gehe ich denn mit Menschen um, die mir eigentlich feindlich gesinnt sind? Wie begegne ich ihnen? Das gehört so zur Gestaltung unseres Lebenshauses als Christen. Das gehört da hinein. Und das gehört genauso hinein wie die Frage nach der Gestaltung unserer Gottesbeziehung. Das eine wollte von dem anderen, so sagt Jesus, nicht getrennt werden. Und so finden sich in dieser Rede eben auch Fragen zur Gestaltung der Gottesbeziehung. Da gibt es, man könnte sagen, so eine Anleitung zu einem Gespräch mit Gott. Ob man als Musteranleitung sagen könnte, ja, das Vaterunser. Oder Jesus zeigt auf, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und im Gegensatz dazu eben nicht auf eigene Sicherheiten zu bauen. Und am Ende dieser großen Redeeinheit fasst Jesus die Bedeutung von dem, was er sagt, in einem Bildvergleich zusammen. Und zu diesem Bildvergleich, da werden wir jetzt gleich Bilder dazu sehen und wir werden den Bibeltext hören, er wird gelesen. Darüber möchte ich gerne im Weiteren reden.
Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es mit großem Krachen einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer tief betroffen. Denn was er gesagt hatte, waren nicht leere Worte wie bei ihren Schriftgelehrten. Sie merkten, dass Gott selbst zu ihnen gesprochen hatte.
Danke. Matthäus 7, Verse 24 bis 29. Das Ende der Bergpredigt. Ich habe meinen ersten Punkt dazu mal so überschrieben: die beeindruckende Gestaltung unseres Lebenshauses. Klar, Häuser, in denen wir leben, die sind oftmals verschieden. Und mir geht es jetzt so, ich fange an, Leute zu besuchen und komme in dieses und komme in jenes Haus und schaue mir das an und Leute kommen zu uns und schauen sich das an. Wir leben in unterschiedlichen Häusern. So verschieden, wie unser Leben verschieden ist. Jeder Mensch konstruiert und baut für sich oder teilweise auch mit einem anderen Menschen zusammen an diesem seinem Lebenshaus. Gewiss, da gibt es ein paar grundsätzliche Regeln. Doch dein und mein Lebenshaus, die haben eine ganz persönliche, eine individuelle Note. Die sind nicht mit einem anderen vergleichbar. Obwohl es ganz unterschiedliche Startbedingungen gibt, hat Gott uns die Verantwortung für den Bau unseres Lebenshauses selbst übertragen. Und da gibt es viele Freiheiten in der Gestaltung. So baut dann auch jeder. Und Jesus achtet es. Er respektiert es. Er ist eben Schöpfergott. Und er liebt diese Vielfalt. Ich weiß nicht, ob wir das annehmen können, ob du das annehmen kannst. Dieser Jesus, der möchte keine Gleichschaltung in deinem Leben. Der hat nicht die Vorstellung von deinem Leben als Plattenbau. Wir sind geachtete Unikate. Und unser Leben, dein Leben, mein Leben, hat bei ihm einen einmalig hohen Stellenwert von Beginn des Lebens an. Schau dich doch mal um hier in diesem Raum. Für mich sind ganz viele neue Gesichter da. Und wenn ich dir anschaue, da schaut kein Gesicht genauso aus wie ein anderes. Aber glaubst du, es bleibt selbst beim Zwilling nicht, ne? Eineigen, die kennen auch ihre Unterschiede. Aber glaubst du, es bleibt nur bei dem äußerlichen anderen Sehen in der Gestaltung? Glaubst du nicht, dass Gott auch diese Größe hat, auch im Denken jeden Menschen so unterschiedlich und individuell zu gestalten und gewollt zu haben? Empfinden. So ist Gott, er liebt diese Vielfalt und er freut sich, wenn wir in dieser Vielfalt an unserem Lebenshaus bauen. Doch diese Vielfalt, die soll dann aber auch weder unseren Mitmenschen noch Gott soll sie verletzen. Und das ist der Hintergrund, auf den Jesus diese große Rede damals gehalten hat. Man nennt sie die Bergpredigt. Aussagen zur Gestaltung des Lebens als Christ. Eine beeindruckende Lebensgestaltung in unserem Lebenshaus. Ein zweiter Gedanke dazu. Ich habe ihn überschrieben, Hilfestellung zu einem erfüllten Leben. Also uns ging es so, als wir bei der Renovierung unseres Hauses waren, wir waren froh, dass Leute da waren, die fachkundig in diesem und jenem Bereich waren, die uns Rat geben konnten. Das eine oder andere war dann auch ganz gut, dass wir wirklich das so gemacht haben und nicht anders gemacht haben. Ich will die Bergpredigt auch mal damit vergleichen. Sie ist so etwas wie Gottes fachkundlicher Rat für unser Leben. Manchmal so pointiert zugespitzt, dass wir merken, also im Buchstabengehorsam ist nicht angebracht. Ist viel zu oberflächlich. Oder wie halten wir das mit der Aussage Jesu in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 30, wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Manchmal ist reine Buchstaben ausfüllen, nachahmen, gar nicht das, was Jesus meint. Er will viel tiefer gehen. Bergpredigt ist deswegen keine Gesetzeslehre, sondern Hilfestellung zu einem erfüllten Leben. Nehmen wir heute doch mal im Verlaufe des Tages Zeit. Lest doch mal diese Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Ich kann das nicht näher jetzt ausführen. Aber lese sie mal mit diesem Gedanken. Wo will mir Jesus Christus heute in meinem Leben helfen? Wo will er mir helfen, dies mein Leben auch zu gestalten? Wo ist sein Tut es, von dem hier gerade in dem Bibeltext die Rede war? Wo ist sein Tut es für mich heute dran? Ich glaube, dass Jesus großes Interesse hat, dass wir unser Leben klug gestalten, dass du dein Leben nicht wegwirfst. Langfristig klug gestalten, so dass unser Lebenshaus nicht eines Tages zusammenfällt. Aber wie ist das? Dritter Gedanke, trotzdem bekommen doch unser Lebenshaus manchmal Risse, oder? Die Dillenburger Häuser, habe ich mir sagen lassen, da gibt es zum Teil Risse an den Häusern. Auch wir haben solche bei unserem Haus gefunden und mussten erst einmal abschätzen, was hat es denn damit auf sich? Ist er ein oberflächlicher Setzungsriss oder ist er tief ins Mauerwerk eingedrungen? Was ist es? Was ist die Ursache? Hat es Verwerfungen gegeben? Das ist nur so ein kleiner Vergleich von dem, was Jesus hier eigentlich meint. Wenn er von Ereignissen spricht, die in unserem Lebenshaus zu extremen Belastungen führen. Jesus meint in der damaligen Sprache nicht die Belastungen, die man mit der Vollkaskoversicherung und mit der Geldüberweisung wieder erledigen konnte. Nein, er spricht von Dingen, sondern die existenziellen Situationen, von Dingen, die mein Leben grundsätzlich betreffen. Vielleicht ist es der nicht mehr zu übersehende Schatten auf dem Röntgenbild. Selbst der Arzt wird blass, als er das sieht. Oder das untreue Eingeständnis des Ehepartners, der doch Treue bis zum Tod mir zugesagt hat. Oder der sicher geglaubte Arbeitsplatz, der wird wegrationalisiert. Als ich so bei der Predigtvorbereitung bei diesem Gedanken war, auf einmal kam so eine Mail rein von meiner Kollegen. Ich zitiere mal einen Satz daraus. Ihr spürt vermutlich, wie mir über die Länge der Zeit die Hoffnung verloren geht, dass ein normales, gesundes Leben noch vor mir liegen könnte. Ist das nicht so etwas wie ein Riss im Leben? Was geschieht jetzt? Ich will erst einmal sagen, lassen wir uns nicht täuschen. Nahezu alle Menschen bauen an ihrem Lebenshaus. Sie bauen nicht nur auf, sondern wir sind ständig dabei zu renovieren. Es ist immer wieder, dass Dinge im Leben anfallen, die neu überdacht werden müssen, dass Risse da sind, dass Narben in unserem Leben auftreten. Und so ist unser Leben auch als Christ wirklich vergleichbar mit einer Baustelle. Ob du das eine oder ich das andere je erleben werden, wie mein Nachbar vielleicht, das lassen wir mal dahingestellt. Das ist bestimmt ganz unterschiedlich. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er dich und mich nicht in solchen Zeiten aufheben und tragen könnte. Und die Risse in meinem Leben, die Risse in deinem Leben gemeinsam anschauen könnte, fachkundig. Und mit dir und mit mir daran arbeiten darf, dass diese Risse im Leben auch wieder gut verbaut werden. Nicht offen bleibt aber im Unterschied zu dem, was dir oder mir unterschiedliches ereignen könnte im Leben, nicht offen bleibt aber, dass dieses, ich habe es mal so genannt, dieses große Wetter Gottes dann auch einmal auf unser Lebenshaus einwirkt. Wir können dem nicht ausweichen. Was meine ich damit? Ich sagte vorhin, du und ich, wir sind Hausherren unseres eigenen Lebens. Das wollte Gott so. Und weil er das so wollte und dir und mir die Verantwortung übertragen hat, wird er dich und mich auch einmal nach dieser Verantwortung fragen. Gott spricht dabei von einem ganz konkreten Ereignis in der Zukunft. Er will da auch Resümee ziehen, er will mit mir darüber reden. Und dann wird sich zeigen, ob mein Haus, Lebenshaus, standgehalten hat. Ob das heute ist, in den nächsten Tagen oder später. Ich weiß, wir lassen uns das nicht so gerne sagen. Wir verharmlosen diesen Ernst, den Jesus an dieser Spitze damit hat. Wir wiegen uns vielleicht so in Illusionen, in Sätzen wie: Mein Motto ist doch, tue recht und scheue niemand und ich habe mich ganz gut dabei daran gehalten. Oder pietistisch erwecklich formuliert: Ich bin doch in einem frommen Elternhaus groß geworden und ich habe versucht, das auch weiter umzusetzen. Ich weiß nicht, was wollen wir damit? Wollen wir uns vielleicht damit manchmal so vor Gott auch rechtfertigen oder vor Gott absichern? Das muss dir doch genügen. Dieser Jesus fragt aber nicht danach. Dieser Jesus fragt nach der Grundlage deines Lebens. Nicht nach der Grundlage des Lebens deiner Eltern, deiner Tante Erna oder Onkel Willi oder deiner Geschwister. Jesus stellt die Frage nach der Tragfähigkeit des Untergrundes, auf dem du und ich unser Lebenshaus auch bauen. Er setzt sprichwörtlich eine Dimension tiefer an. Und in so einer Dimension tiefer kann man manches erleben. Wie hast du dich auf diese Regengüsse und Stürme in deinem Leben vorbereitet? Auf welchem Fundament fußt dann dein Leben? Aber Moment mal bitte, wirst du vielleicht sagen, was redest du denn da? Hier ist doch nur vom Tun die Rede. Hier heißt es doch in Vers 24, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, also das tut, der wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Also doch, hören, tun und dann ist das Haus doch auf gutem Grund gebaut. Also läuft diese Rede, die Jesus hier hat, zum Schluss dann doch auf einen moralischen Appell hinaus? Niemanden umbringen, auch nicht die eigenen Kinder im Bauch, die Ehe nicht brechen, die Feinde lieben, eine gute Spende abgeben und beten, um mal einige Punkte herauszunennen aus dieser Rede, die Jesus benannt hat. Zugegeben, sagst du vielleicht, wenn ich das tue, da liegt eine Messlatte hoch. Aber ich streng mich an, dass das wird. Also ran. An diese guten Taten, damit mein Leben dann auch ein gutes Fundament hat. Für wen das so der Weg sein soll, um das Leben auf einem guten Fundament zu bauen, auf felsigen Grund zu bauen, der hat die Situation, die Jesus hier meint, nicht verstanden. Der Bibeltext schließt: Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren alle von seinen Worten tief beeindruckt. Und dann kommt es, denn die Begründung, er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. Die Menschen spürten damals, Jesus spricht eine andere Ebene bei mir an. Er berührt mein Herz, nicht nur meinen Kopf. Er will nicht nur etwas abhandeln, um womöglich den sozialen Standard, den wir haben, ein wenig zu heben. Jesus spricht mich in meiner Identität an. Lehrer und Täter vermeintlich guter Gaben, guter Taten, die gab es damals doch zur Genüge. Gerade diese Grundregel hatte sich doch eine ganz hoch angesehene Berufsgruppe gewidmet. Ihr quasi einziger Lebensinhalt war es doch, Gottes Ordnung im Leben genauestens nachzukommen. Also ihr Leben zu gestalten als eine Aneinanderreihung dieser guten Taten. Moralisch einwandfrei zu leben. Und was sagt Jesus in der gerade in dieser Rede, einige Sätze zuvor? Kapitel 5, Vers 20. Ich sage euch, ihr werdet niemals in Gottes neue Welt kommen, wenn ihr seinen Willen nicht besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer. Aber wie kann das denn sein, das besser erfüllen zu wollen? Wie kann das sein, besser zu sein, als alles richtig zu machen? Das geht doch gar nicht. Und doch sagt Jesus, diese Taten haben vor mir kein Gewicht. Ein so gelebtes Haus, ich übertrage es mal auf unser Bild, ein so gelebtes und gebautes Haus mit den lauter guten Taten ist auf Sand gebaut. Es zerbricht. Spätestens in diesem großen Wetter Gottes. Dieses Besser erfüllen, von dem Jesus hier in der Bergpredigt spricht, und ich glaube Matthäus 5, Vers 20 ist so ein Kern dieser Bergpredigt, ein Schlüssel zum ganzen Verständnis. Das ist eine andere Art, ein anderes Wesen. Das ist eine andere Herkunft. Es gründet darin, dass Jesus Christus mich zuvor gerecht gesprochen hat. Er mein Leben auf einen felsigen Grund baut, auf dem dann gestellt hat, auf dem das Weitere dann auch gebaut werden kann. Wie kommt es dazu? Ist doch die wichtige Erkenntnis in der Reformation, nicht die Leistung von guter Taten, sondern das Eingeständnis, als Sünder vor Gott zu stehen, als Mensch, der an dieser Lebensabsicht Gottes vorbeilebt. Jesus Christus um Vergebung bitten, ihn dann in auch die Gestaltung meines Lebens mit hineinzunehmen. Das ist doch der Ursprung dieses Geschehens. Darum die letzten Sätze dazu, der Punkt 4. Wer lediglich ausbessert und nicht dann nach dem Standort seines Lebenshauses fragt, der handelt irgendwie kurzsichtig. Im Sinne Christi Gemeinde scheinbar kluge und kluge Hausherren, die lassen sich nicht von der Anzahl der guten Taten erkennen. Jesus schaut anders. Er schaut nach der Motivation meines Handelns. Was ist mein eigentlicher Beweggrund? Was ist dein Beweggrund, um dieses oder jenes zu tun? Er fragt danach, ob wir mit diesem Handeln, mit diesem Tun vor Gott einen Handel eingehen wollen, ob wir bei ihm etwas erkaufen wollen damit oder ob unser Handeln, ich sag mal, eine Reaktion ist, eine Reaktion auf das, was Christus in meinem Leben geschenkt hat. Die Frage, auf welchem Untergrund dein Lebenshaus steht, auf welchem Fundament, das ist darum die Frage nach der Bedeutung Jesu Christi in deinem Leben, in meinem Leben. Und daraus fließen dann Taten. Taten, die diesen Dank Gottes in den Mittelpunkt stellen. Taten, die andere Menschen auf die Liebe Gottes aufmerksam machen wollen. Das ist das Tun, von dem Jesus hier spricht. Darum nochmal, ist das auch dein Tun? Komm zum Schluss. Ich habe über das Lebenshaus gesprochen und die Konstruktion unseres Lebenshauses. Du hast da gesessen, hast zugehört. Weißt du, ich möchte einen Schritt weitergehen. Ich möchte dir gerne mal in diesem Gottesdienst einen Moment der Ruhe geben, in dem du darüber nachdenkst und es mal für dich formulierst, was ist meine Konstruktion des Lebenshauses? Wie sieht sie bei mir aus? Ich habe dazu so eine kleine anonyme Umfrage vorbereitet. Das geben jetzt Mitarbeiter mal schnell durch. Sie enthält so die so Hauptaussagen, die in dieser Predigt vorkamen. Und ich bitte dich mal, dort ein Kreuz zu machen, wo du sagst, dass es auf dein Leben zutrifft. Es ist eine anonyme Umfrage. Ich lasse das anschließend auch wieder einsammeln, ja? Aber ich will dazu auch keinen zwingen. Da musst du nicht dran teilnehmen. Aber versteh es doch mal als eine Chance. Eine Chance, dass du für dich einen Moment mal über die Konstruktion deines Lebens nachdenkst. Ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus Christus mit dieser Frage heute bei dir etwas anfangen kann. Wir werden vom Musikteam in der Zwischenzeit ein Lied hören oder ein Musikstück wird eingespielt und dann wird es wieder auch eingesammelt. Wer möchte, kann das dann wieder in das Körbchen legen, das dann wieder rund geht.